SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit dem Historiker Oliver Hilmes. Wir unterhalten uns über sein Buch Ein Ende und ein Anfang, wie der Sommer 45 die Welt veränderte. Hallo Herr Hilmes, schön, dass Sie heute mein Gast sind und mit uns eine kleine Zeitreise machen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Hilmes, wie war das Gefühl bei den Menschen in Deutschland und Europa, als am 8. Mai vor 80 Jahren, nach 5 Jahren, 8 Monaten und 7 Tagen, der Krieg zu Ende war?
Naja, wie so oft lässt sich das natürlich nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Also bei unglaublich vielen Menschen war natürlich die große Erleichterung da, dass dieser Krieg zu Ende war, dass das verbrecherische Dritte Reich am Ende war, dass nun Frieden herrschte in Europa und dass das Leben wieder losging. Aber es gab sicherlich auch eine Minderheit, eine kleine Minderheit, für die das Ende des Dritten Reiches natürlich auch der persönliche Untergang war. Es gab ja sehr viele Selbstmorde in den letzten Kriegstagen und in den ersten Tagen und Wochen in Frieden. Aber das war natürlich eine Minderheit.
Was hatte Hitlers Krieg angerichtet?
Hitlers Krieg hat Europa in Flammen gesetzt, hat Millionen Menschen das Leben gekostet, hat Deutschland, aber auch darüber hinaus andere europäische Städte oder Länder in Schutt und Asche gelegt und war ein großer Akt der Barbarei, dessen Ende natürlich von Millionen Menschen herbeigesehnt wurde.
Es ist auch unglaublich, wenn man nochmal die Zahlen sich vor Augen führt, die Sie auch aufführen in Ihrem Buch. 60 Millionen Menschen sind gestorben, 9 Millionen allein in KZs, davon 6 Millionen waren Juden. Wie sah der Alltag der Menschen in diesen verwüsteten deutschen Städten voller Ruinen aus in den ersten Wochen und Monaten im Sommer 45 nach dem Kriegsende?
In den ersten Wochen und Monaten ging es natürlich um das blanke Überleben erstmal. Das heißt, die Menschen mussten sehen, dass sie irgendetwas zu essen und zu trinken bekamen. Gerade in den sehr stark zerstörten Städten, wie zum Beispiel Berlin oder Köln, München, andere Städte kann man auch noch nennen, ging es natürlich auch darum, dass man auch mal wieder ein Dach über den Kopf brauchte. Viele Menschen waren ausgebombt, viele Menschen waren obdachlos. Es gab diese große Zahl von Flüchtlingen, die aus den östlichen Teilen des Reiches sich auf den Weg in den Westen machten. Viele strandeten in Berlin. Das heißt, man muss sich die ersten Tage und Wochen nach der Kapitulation am 8. Mai als ganz, ganz großes Tohuwabohu, als großes Chaos vorstellen. Und in diesem Chaos versuchte eben jeder oder jede, so gut es eben ging, klarzukommen.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie kam man zum Beispiel an Wasser oder zu was zu essen?
Naja, es gab natürlich den Abgabestellen und es gab natürlich dann relativ schnell das System der Lebensmittelkarten wurde eingeführt. Das heißt, man hat versucht, die Menschen in Gruppen einzusortieren. Also da ging es eben nach der Schwere der Arbeit, die man erledigte. Das heißt, Schwerstarbeiter bekamen natürlich eine höhere Ration. Das heißt, das Essen, das wenige, was zur Verfügung stand, wurde rationiert an die Menschen abgegeben. Und so hat man versucht, dass eben jeder irgendwie ein bisschen was bekam. Aber wie natürlich jedes System war das auch irgendwie fehleranfällig und auch ein Stück weit natürlich auch ungerecht.
Sie haben es angesprochen, ein großes Problem im Sommer 45 war auch der viele Schutt, der sich überall in den zerstörten Städten auftürmte. Von was für Mengen sprechen wir da?
Also man muss, wenn man jetzt nur auf die Stadt Berlin schaut, kann man davon ausgehen, dass 25% der Bebauung komplett zerstört waren und 25 weitere Prozent waren sehr schwer zerstört. Das heißt also, gut die Hälfte der Berliner Bebauung war mehr oder weniger hinüber. Ja. Reichsweit oder landesweit reden wir von 400 Millionen Kubikmeter Schutt. Wahnsinn. 400 Millionen Kubikmeter Schutt. Das ist also eine schier unfassbare Menge. Und das hat natürlich zum Beispiel den berühmten Architekten Hans Scharoun, der ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin mit dem Wiederaufbau befasst war. Der, auch selbst dieser erfahrene Baumeister konnte diese Menge an Schutt, die er in den Straßen der Stadt sah, überhaupt nicht erfassen und ging davon aus, dass alleine die Schuttbeseitigung 40 Jahre dauern werde. Und er hat sich natürlich geirrt. Wir wissen, dass es viel schneller ging. Aber es war eine wirklich entmutigende und frustrierende Menge an Schutt.
Ja, das kann man sich gut vorstellen. Wie war denn das Wetter damals in diesem Sommer? Oder interessierte das Wetter die Menschen damals wenig, weil sie eben ganz andere existenzielle Probleme und Sorgen hatten?
Nein, das kann ich jetzt so ganz genau nicht sagen, aber das, wir wissen, wie das Wetter war. Und das Wetter war durchwachsen. Ne? Mhm. Es war unauffällig. Es gab, also ich habe das auch recherchiert, im Juni, Juli und August 1945 gab es insgesamt 31 Sommertage. Und ein Sommertag ist ein Tag mit einer Temperatur von über 25 Grad. Und es gab in diesen 3 Monaten insgesamt 7 heiße Tage. Mhm. Das sind also Tage mit mehr als 30 Grad. Das ist weder besonders viel noch bemerkenswert wenig. Also man könnte auch sagen, dass der Sommer 45 ein Sommer wie jeder andere war. Aber das gilt natürlich nur für die Meteorologie. Historisch und politisch war es natürlich ein Sommer der Ausnahme.
Spannend zu lesen in Ihrem Buch ist auch, wie schnell der Alltag im Sommer 45 wieder Fahrt aufnimmt. Bereits wenige Tage nach Kriegsende am 8. Mai fahren wieder die ersten Busse in Berlin. Das ist aber längst nicht alles.
Das stimmt. Also 4 Tage nach der Kapitulation, also am 12. Mai, hat die BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, haben in Zehlendorf, das ist ein Stadtteil von Berlin, die erste Autobuslinie wieder in Betrieb genommen. Und das ging wirklich rasend schnell. 18 Tage nach der Kapitulation, am 26. Mai, haben die Berliner Philharmoniker ihr erstes Konzert wieder gespielt. Und so ging es weiter. Also man kann viele weitere Highlights oder viele weitere Meilensteine setzen. Also zum Beispiel Ende Juni 1945 waren in Berlin bereits 130 Kinos wieder in Betrieb. Ja. Der Rundfunk sendete wieder mehrere Stunden am Tag. Es gab Konzerte, es gab Theateraufführungen. Im Juli 1945 hat die Staatsoper wieder eröffnet. Im August 1945 wurde Bert Brechts und Kurt Weils Drei-Groschen-Oper zum ersten Mal seit über 12 Jahren wieder aufgeführt. Also es ging wirklich, es ist wirklich bemerkenswert und auch wirklich überwältigend eigentlich, wie schnell die Stadt, und das gilt denn sicher auch für das Land, wieder auf die Beine kam, was diese kulturellen Aspekte anbelangt oder das, was man einfach auch Alltag nennt.
Wie ist es denn Menschen gelungen oder wollten sie einfach ja wieder sowas wie einen Alltag schaffen, nach dem, was sie erlebt hatten?
Ganz genau. Also die Alliierten hatten natürlich auch Interesse daran, dass die Menschen sich auch wieder ein Stück weit amüsierten. Deshalb wurde zum Beispiel der deutsche Filmbetrieb wieder auf die Beine gesetzt. Kinos wurden eröffnet. Da wurden natürlich auch sehr, sehr viele, gerade auch in der Anfangszeit, russische Filme gezeigt, alliierte Filme. Viele Filme hatten natürlich auch einen edukativen Charakter. Das heißt, man wollte den Deutschen eben auch bestimmte Aspekte zeigen, ja, in den Filmen. Aber die Leute sollten sich eben auch wieder ablenken und amüsieren. Man ging wohl auch davon aus, dass Leute, die in der Oper oder im Theater sitzen, keine Straftaten begehen können. Und natürlich gab es bei sehr, sehr vielen Menschen auch einfach diesen großen Willen, wieder anzupacken, wieder loszulegen, nach vorne zu blicken. Ich habe ja in meinem Buch auch eine kleine Geschichte dem Berliner Restaurantbesitzer Heinz Zellermeier gewidmet. Das ist Heinz Zellermeier, ist vor ein paar Jahren gestorben, ein sehr beeindruckender Mann ist das gewesen. Und er entstammte einer Berliner Hoteliersfamilie. Und der hat also am 1. Juli 1945, also auch wenige Wochen nach der Kapitulation, hat er ein Feinschmecker-Restaurant in Berlin eröffnet. Natürlich in ganz reduziertem Umfang, aber es gab dort eben schon wieder richtig gutes Essen für ordentliches Geld. Das konnten sich natürlich nur die oberen 10.000 leisten, die es ja in jeder Gesellschaft, auch in einer Nachkriegsgesellschaft immer gibt. Und Zellermeier war einfach das Paradebeispiel für jemanden, der einfach anpackt und der loslegen will und der die Vergangenheit hinter sich lassen will und der die Zukunft gestalten will.
Woher hatte der Zellermeier aber zum Beispiel die Delikatessen für sein Restaurant?
Also sein Restaurant, um damit anzufangen, das war natürlich Familienbesitz. Das war zwar auch kriegsverwundet, das Haus. Ja. Das hat er mit Hilfe eines Bekannten erstmal vom Schutt grob beseitigt und notdürftig wieder eingerichtet. Und dann wurde in einem Zimmer des Hotels, das also von den Bomben nicht getroffen wurde, hat man denn so eine kleine Gaststube eingerichtet. Und dann hat er einfach auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Ja. Er hat sich Fleisch besorgt, auch wohl nicht immer auf ganz legalem Wege, wie das eben so ist auf dem Schwarzmarkt. Er ist auf Bäume geklettert, hat Lindenblüten gesammelt für den Tee. Er hat Champignons im Keller angepflanzt. Er hat sich auf dem Schwarzmarkt eine Ziege besorgt. Und diese Ziege hat immer die Milch gegeben. Und aus dieser Milch wurden üppige und cremige Soßen kreiert. Also das war natürlich alles sehr improvisatorisch und sehr, sehr spielerisch, der ganze Umgang. Aber er hat es irgendwie geschafft, in diesen ersten Wochen und Monaten nach dem Krieg ein wirklich avanciertes Essen zu servieren.
Ja, es gibt in Ihrem Buch auch viele Fotos, zum Beispiel auch ein Foto von dem Kuhdamm, dem Kurfürstendamm in Berlin, wo man dann eben schon früh auch im Sommer Damen sitzen sieht in den Cafés mit Hut. Also man merkt, man hatte offenbar wirklich wieder Lust, einen Neuanfang zu wagen und zu leben.
Genau. Und vor allen Dingen, man muss sich das wirklich vorstellen, da dampften teilweise noch die Ruinen sprichwörtlich. Mhm. Ja. Also das heißt, die Trümmerbeseitigung, die hat sich ja über Jahre hingezogen, auch wenn nicht so lange gedauert hat, wie Hans Scharoun befürchtet hat. Mhm. Aber es hat sich ja trotzdem Jahre hingezogen. Und das eine Haus war zerstört und das nächste Haus war nicht zerstört. Und dort gab es denn unten ein Café. Und da saßen die Menschen im Sommer 45 auf dem Trottoir, auf dem Bürgersteig. Und daneben war eine Ruine. Also das war wirklich das Aufeinanderfolgen von totaler Zerstörung und Alltag war natürlich in dieser Stadt allgegenwärtig.
Sie haben das Radio angesprochen, was auch sehr früh schon wieder begonnen hat mit seinem Sendebetrieb. Per Zeitungsannonce, schreiben Sie, wurden Schallplatten gesucht.
Ja, genau, weil natürlich während des sogenannten Dritten Reiches viele Komponisten nicht gespielt werden durften. Also gerade das galt natürlich für Komponisten jüdischer Herkunft. Felix Mendelssohn war zum Beispiel der bekannteste Name eines Komponisten, der geächtet war, dessen Musik nicht gespielt werden durfte. Und offensichtlich sind in den 12 Jahren der Diktatur sind Bänder oder sind keine Schallplatten mehr angekauft worden, sodass man eben nach der Kapitulation das Problem hatte, man wollte Mendelssohns Musik wieder spielen, aber man hatte keine Schallplatten mehr, die man abspielen konnte oder keine Bänder mehr, die man abspielen konnte im Rundfunk. Und so hat man dann per Annonce dazu aufgerufen, dass man doch, wer zu Hause noch Mendelssohn-Aufnahmen habe, möge die bitte im Rundfunk auf der Masurenallee abgeben, sodass man die spielen kann. Und auch so hat man sich natürlich improvisatorisch aus dieser Bedrulle heraus katapultiert.
Und haben sich Leute gemeldet?
Das weiß ich nicht, ich gehe davon aus. Das konnte ich natürlich nicht überprüfen, aber ich gehe davon aus, dass sich da natürlich Leute auch gemeldet haben. Denn Mendelssohn wurde ja schnell wieder gespielt. Das galt auch für die Berliner Philharmoniker, die ja am 26. Mai in ihrem ersten Konzert nach dem Krieg neben Mozart und Tschaikowski eben auch ein Stück von Mendelssohn gespielt haben. Denn auch sie durften ja oder konnten ja 12 Jahre lang Mendelssohns Musik nicht spielen.
Was kann eine Speisekarte über Geschichte erzählen?
Eine Speisekarte kann so etwas wie Authentizität herstellen. Denn das ist mir ja immer wichtig. Ich will versuchen, mit meinen Büchern will ich, das sind ja Sachbücher, ich bin kein Romancier, ich denke mir nichts aus. Ich will immer wieder versuchen, in eine einzelne historische Szene, die ich beschreibe oder die ich erzähle, ganz tief hinein zu zoomen. Ja, wie ein Fotograf das machen würde, der eben ganz tief in eine Situation hineingeht. Und das macht man, indem man Details möglichst genau, möglichst korrekt, möglichst konkret beschreibt. Und als ich dann auf die Potsdamer Konferenz geschaut habe, wurde mir schnell klar, dass die Konferenz an sich genauso spannend ist wie jede diplomatische Konferenz. Mhm. Das heißt, da wird über viele Kleinigkeiten verhandelt und das ist nicht immer spannend, das nachzuvollziehen, weil es dann auch wirklich um Details, um kleinste Details geht. Aber ich wollte dann eben auch erzählen, wie haben die großen drei, also Winston Churchill, Harry S. Truman, der amerikanische Präsident, und Joseph Stalin, die jetzt teilweise zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Truman war ja ein Neuer in der Dreierrunde. Was haben die gemacht, wenn die nicht verhandelt haben? Wie sind die sich begegnet, wenn man nicht zusammensaß und über Diplomatie gesprochen hat? Und da ist mir bei den Recherchen klar geworden, dass es da drei große Festbankette gab. Ja? Und da habe ich mir dann gedacht, das müsste ich eben auch erzählen, diese Geschichte oder diese Facette von Diplomatie, die ja auch dazu führt, dass man sich ja auch besser kennenlernen soll. Das ist ja die Aufgabe von diesen gesellschaftlichen Ereignissen. Und da bin ich zum Beispiel auf eine Speisekarte gestoßen, die die englische Delegation serviert hat, eine Speisenfolge für die beiden anderen Delegationen. Mhm. Und das kann ich Ihnen mal kurz vorlesen, weil das wirklich absurd ist. Also die Engländer haben serviert eine kalte, klare Suppe. Mhm. Anschließend gab es eine heiße Schildkrötensuppe. Dann gab es gebratene Seezunge, Brathähnchen, gekochte neue Kartoffeln, Erbsen, kalter Schinken, Kopfsalat, Obstsalat, Eis und schottische Waldschnepfe. Ja, das ist also eine Speisenfolge, die sich wahrscheinlich nur ein englischer Koch ausdenken kann.
Absolut.
Eine ziemlich kuriose Abfolge. Aber das ist eben auch, finde ich, ein Teil von Geschichte, die man erzählen muss.
Ja, und Sie haben viele solcher kleinen Details über die großen drei der Alliierten herausgefunden, die sich eben in Potsdam zur Potsdamer Konferenz getroffen haben. So erfahren wir von Ihnen, dass der britische Premier ein Langschläfer war, der nach dem Aufstehen gerne morgens ein Bad nahm und seine Sicht der Welt seinem Sekretär diktierte, was den US-Präsidenten ja ein Stück weit schockierte.
Ja, natürlich. Man darf nicht vergessen, die beiden waren natürlich grundverschieden. Also Churchill war Repräsentant der britischen Aristokratie und Harry S. Truman war ein Geschäftsmann, der als Herrenausstatter gescheitert war. Ja? Also er hat Herrenanzüge verkauft in den 20er Jahren, ist damit gescheitert. Und da treffen im Grunde zwei Männer aufeinander, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Sie haben es schon erwähnt, Winston Churchill hat gerne lange geschlafen, danach ist er gerne in die Badewanne gestiegen und hat also im Wasser liegend die ersten Regierungsgeschäfte wahrgenommen, hat sich dann von seinen Sekretären Bericht erstatten lassen und hat die ersten Diktate aus der Badewanne heraus vorgenommen, währenddessen Harry Truman ein Frühaufsteher war und schon morgens um 7 oder um 8 Uhr am Schreibtisch saß. Und diese Menschen, diese beiden Männer, treffen eben auch in Potsdam aufeinander. Die sind sich nur einmal vorher in Washington ganz beiläufig begegnet. Aber jetzt sind sie eben da und sitzen dann diesem gewieften Fuchs, Josef Stalin gegenüber. Und das eben auch nachzuvollziehen, wie diese drei Männer in diesen Tagen in Potsdam miteinander klargekommen sind, das war auch eine unglaublich spannende Geschichte, die es zu erzählen galt.
In Ihrem neuen Buch Ein Ende und ein Anfang, aber bereits auch in Ihren vorherigen Büchern wie etwa Berlin 1936 über die Olympischen Spiele in Berlin, kommt die im Mai diesen Jahres verstorbene Margot Friedländer vor. Sie hatten das Privileg, wie Sie sagen, sie gut zu kennen. Wie kam es dazu?
Ich habe Margot Friedländer vor 15 Jahren, vielleicht, ja, 15 Jahre dürfen es gewesen sein, durch einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt und habe sie dann immer wieder auch im privaten Umfeld getroffen und habe mich oft mit ihr unterhalten und sie war natürlich eine wirklich faszinierende, charismatische Frau und hat auch eben diese wirklich bedeutende Autobiografie geschrieben. Und so war es für mich natürlich unabhängig von dieser privaten, persönlichen Bekanntschaft, eben auch ein Privileg, dass ich Margot Friedländer eben auch als Augen- oder Ohrenzeugin, als Zeitzeugin befragen konnte und eben auch auf Basis ihrer Autobiografie dann in den drei Büchern, die Sie genannt haben, die Margot eben auch ihr ein kleines Denkmal setzen konnte.
Was hat sie Ihnen über die Zeit erzählt und auch ihre persönlichen Erlebnisse im Sommer 45 und wie waren die Gespräche für Sie mit ihr auch?
Die Gespräche waren natürlich unglaublich beeindruckend und wirklich faszinierend. In der Sache ist sie jetzt nicht konkreter geworden als das, was sie in ihrer Autobiografie geschrieben hat. Das ist aber eine Erfahrung, die ich oft bei Zeitzeugen, vor allen Dingen bei sehr betagten Zeitzeugen gemacht habe. Wir dürfen nicht vergessen, als ich mit Margot Friedländer darüber gesprochen habe, war sie schon Ende 90 oder Anfang ihrer 100er Jahre. Ja? Das heißt, das ist oft so ein Phänomen, dass Historiker bemerken, dass Zeitzeugen einmal sich ein gewisses Narrativ, an ein gewisses Narrativ erinnert haben und sich das ein Stück weit zurechtgelegt haben. Ich will damit gar nicht sagen, dass das nicht der Wahrheit entspricht, aber es wurde eben einmal sozusagen ein Narrativ entwickelt und das wurde dann immer wieder, daran hat man sich erinnert. Ja? Das mag auch eine Art von Bewältigungsstrategie gewesen sein, aber so war es bei Margot Friedländer auch. Also sie hat mir in der Sache im Grunde das erzählt, was sie in ihrem Buch auch geschrieben hat.
Sie hatte das Ende des Krieges in Theresienstadt erlebt.
Ganz genau, sie hat die Befreiung in Theresienstadt erlebt, wo sie ja ihren dann späteren Mann Adolf Friedländer auch getroffen hat. Und da gab es eben diese wirklich erschütternde Szene, dass dann auf einmal das Tor zum Lager aufsteht. Und die beiden gehen hindurch und sind dann auf einmal in der Freiheit und schauen sich um und gehen dann aber wieder zurück. Und sie sind ja dann auch noch einige Wochen im Lager, in dem dann befreiten Lager geblieben und sind dann danach ja auch mehrere Monate in bestimmten Lagern für Displaced Persons gewesen. So haben die Alliierten diese Personen genannt, die Menschen genannt, die eben aus den Lagern befreit worden sind und die einfach auch nicht wussten, wo sie hin sollten. Ich meine, wo hätte Margot hingesollt? Sie hatte ihre gesamte Familie im Holocaust verloren. Und für ihren späteren Mann Adolf galt das ja genauso. Ja. Insofern sind die denn häufig aus der Befreiung in ein weiteres Lager gekommen, das denn unter der Aufsicht der Alliierten stand. Und viele haben dann eben in diesen Monaten in den Lagern für Displaced Persons eben ihre Emigration auch vorbereitet. Und das haben die Friedländers ja auch gemacht. Die haben übrigens auch in Theresienstadt im Lager geheiratet.
Sie erzählen die Geschichte des Sommers 45 aber eben nicht nur aus der Perspektive von Menschen wie Margot Friedländern oder Staatsmännern wie Churchill oder Truman, die die Welt verändern, sondern auch aus der Sicht von Menschen, über die entschieden wurde in der Zeit. Eine davon ist Else Tietze, eine Hausfrau und Witwe eines Oberst, Anfang 70 aus Steglitz, die sich um ihre Kinder sorgt, von denen sie lange nichts gehört hat am Kriegsende. Wie kam sie auf Else Tietze?
Ich habe ein Tagebuch von Else Tietze in einem Archiv gefunden und das ist ein ganz spannendes Dokument, denn Else Tietze ist ja eine Frau, die jetzt sprichwörtlich keine Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen hat. Das heißt, wir haben keine Akten, wir haben keine Regierungsakten, wir haben keine Aufzeichnungen von ihr. Sie war ja keine Politikerin, sie war keine Künstlerin, sie hat im Grunde keine Spuren hinterlassen, bis auf dieses eine Tagebuch. Und sie hat in ihrem Leben nie Tagebuch geschrieben, bis auf dieses eine Mal, wo sie eben nach der Kapitulation ihren Kindern, von denen sie nicht wusste, ob die überlebt haben den Krieg, ihren Kindern Rechenschaft ablegen wollte. Das heißt, sie hat in den Tagen nach der Kapitulation hat sie ihre Tagesbeobachtungen aufgeschrieben, was ihr passiert ist beim Gang durch die Ruinen, beim Anstehen für Essen, beim Anstehen für Wasser. Sie hat beiläufige Gespräche mit den Nachbarn im Treppenhaus aufgezeichnet und vieles, vieles andere mehr. Und sie wollte mit diesen Notizen, wollte sie irgendwann, wenn ihre Kinder überlebt haben sollten, wollte sie diese Notizen ihren Kindern geben, damit die Kinder nachvollziehen können, wie es der Mutter ergangen ist. Und das ist ein ganz spannendes oder faszinierendes Dokument, denn Else Tietze ist ja keine Schriftstellerin. Das heißt, sie hat nicht literarisch geschrieben, wie vielleicht ein Literat sein Tagebuch führen würde, sondern sie hat eben ganz einfach, ganz schlicht, ganz simpel notiert, aber dadurch bekommen diese Notate eine unglaubliche Wucht. Und dieses Tagebuch habe ich entdeckt in einem Archiv und das war für mich natürlich wie ein Sechser im Lotto, dass man so etwas findet. Und denn mir war es ganz wichtig, ich wollte die Geschichte dieses Sommers 1945 nicht nur aus der Perspektive der oberen 10.000 schreiben, nicht nur aus der Perspektive der Politiker oder derjenigen, die vielleicht auch irgendwie Glück gehabt haben und auf der Sonnenseite stehen, sondern eben auch aus der Perspektive der kleinen Leute, die jeden Tag einfach nicht wissen, wie sie diesen Tag überstehen sollen. Und da war Else Tietze natürlich eine wunderbare Zeitzeugin.
Ja, und das ist ihnen ganz besonders gelungen. Es gab auch immer wieder Gerüchte um den Tod Hitlers. Die haben auch Else Tietze beschäftigt. Was waren das für Gerüchte?
Naja, die Gerüchte waren natürlich, die schossen also durch das ganze Land, dass also Hitler sich abgesetzt habe, dass Hitler an Bord eines U-Boots sei und irgendwohin flüchten würde, dass Hitler in Spanien sei, dass Hitler in Italien sei, dass Hitler auf dem Weg nach Südamerika sei und so weiter. Ja. Und Else Tietze referiert auch einige dieser Gerüchte, weil diese Gerüchte bekommt sie natürlich morgens im Treppenhaus oder auf der Straße natürlich von ihren Nachbarinnen und Nachbarn natürlich auch Rühwarm erzählt. Ja. Aber das war damals so und es gibt eine ganz interessante Anekdote. Thomas Mann, der ja im fernen Los Angeles lebte in der Emigration, wurde denn von einer New Yorker Zeitung danach gefragt, was er davon halte, von dem Gerücht, dass Hitler tot sein könnte. Ja. Und Thomas Mann antwortet nur, who cares? Ja. Und das ist eigentlich auch wirklich eine spannende Antwort gewesen. Also ihm war es im Grunde egal.
Eine unheimliche Situation, die Sie beschreiben, ist, wie ein Soldat bei den Briten auftaucht, seine Augenklappe abnimmt, seine Brille aufzieht und sich als Heinrich Himmler vorstellt. Chef der SS, einer der größten Nazi-Verbrecher und Hauptverantwortlicher des Holocaust. So wie Sie die Situation beschreiben, spürt man förmlich, wie selbst die britischen Soldaten in dem Moment Gänsehaut bekommen.
Ganz genau. Und wir haben da Gott sei Dank Aufzeichnungen von den Beteiligten, die dabei waren, die dem Himmler gegenüber saßen. Und das war wirklich eine kuriose Geschichte, denn Himmler ergibt sich den Engländern. Es folgen dann zahlreiche Verhöre und vor allen Dingen auch einige medizinische Untersuchungen. Und während der gesamten Zeit hat er eine Giftfiole, das heißt eine kleine Kapsel mit hochwirksamem Gift, in einer Hautfalte in seinem Mund, also irgendwo unter der Zunge eingeklemmt. Ja. Und er muss also nur auf diese Giftfiole beißen und ist wenige Sekunden oder vielleicht eine Minute später tot. Und er hätte sich ja von vornherein umbringen können, aber warum er denn sich in die Gefangenschaft begibt und sich dann dort umbringt, das leuchtet mir nicht wirklich ein. Aber vielleicht war das auch irgendwie ein Ausdruck dieser chaotischen Situation, die natürlich auch für Himmler chaotisch gewesen sein muss. Und er stirbt dann ganz dramatisch eben während einer medizinischen Untersuchung durch die Engländer. Mhm. Die drohten nämlich, diese Giftkapsel zu entdecken während dieser Untersuchung. Und dann beißt er zu und er stirbt. Und man versucht, ihn noch irgendwie da zu retten, aber das gelingt natürlich nicht. Und dann war es vorbei. Mhm.
Wie war das überhaupt mit den ganzen Nazis und ihrem Gedankengut? Also nicht den Oberen, die teilweise ja vor Gericht gestellt wurden, sich das Leben genommen haben und sich so aus der Verantwortung gezogen haben, sondern ja, den Nazis, die auch in der Bevölkerung waren, die waren ja sicherlich nicht von heute auf morgen verschwunden und ihr Gedankengut.
Natürlich nicht. Ich meine, das wissen wir ja auch aus der historischen Forschung und das wissen vor allen Dingen ältere Zuhörerinnen und Zuhörer eben vielleicht noch aus eigener Beobachtung oder aus eigener Erfahrung, dass es sich natürlich, dass man bis in die 50er, 60er, 70er Jahre hinein natürlich Alt-Nazis in Deutschland hatte, die frech behaupteten, dass das doch alles ganz prima gewesen sei unter Hitler. Ja. Das war damals auch so. Viele haben verdrängt, viele haben davon nichts mehr wissen wollen, viele haben ihr eigenes Wirken, ihr eigenes Tun geleugnet. Die Alliierten haben versucht, mit einer Entnazifizierung dagegen anzuwirken. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, wie erfolgreich das war. Mhm. Aber Sie haben recht. Im Grunde begann natürlich auch mit dem Ende des Dritten Reiches, begann eben auch die Auseinandersetzung um das Dritte Reich. Die Deutungsauseinandersetzung.
Sie haben für Ihr Buch Ein Ende und ein Anfang viele spannende und kuriose Geschichten gesammelt, von denen Sie uns auch schon einige erzählt haben. Warum sind genau solche Geschichten für Sie wichtig, um die große Geschichte zu erzählen?
Ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Mir ist es wichtig, Authentizität herzustellen. Mhm. Und diese Authentizität erreicht man durch Quellen. Ja, also die Quellen sind die, ich sage es etwas augenzwinkernd, die Quellen sind die Fetische der Historiker. Das heißt, der Historiker ist ja kein Romancier, kein Erzähler, sondern der Historiker rekonstruiert Geschichte. Und das macht man, indem man in Archive geht und dort Dokumente, Quellen genannt, aushebt, auffindet, auswertet und auf Basis dieser Quellen dann versucht, bestimmte historische Ereignisse zu erzählen, darzustellen oder einzuordnen. Und das ist natürlich auch das, was ich mache. Ich habe mir nichts ausgedacht. Das heißt, jedes noch so kuriose Detail, das man in meinem Buch liest, ist hinten mit einem entsprechenden Verzeichnis nachzulesen, wo ich das herhabe, aus welcher Quelle das stammt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, denn ich bin von Hause aus Historiker und das ist Teil meines Selbstverständnisses und meines Handwerks. Und ich habe eben für dieses Buch auch viele Quellen auswerten können. Gott sei Dank, ich lebe ja in Berlin, habe ich hier in Berlin eine reiche Archivlandschaft. Es gibt das Bundesarchiv hier, es gibt ein sehr gutes Landesarchiv, es gibt verschiedene andere Archive, es gibt die sehr gute Staatsbibliothek, die ja auch große Archivbestände hat. Und so konnte ich ergänzt durch andere Archive aus der ganzen Welt, konnte ich dann eben diese Geschichte so rekonstruieren.
Aber man fragt sich, wo Sie solche kleinen, feinen Details finden, was es eben bei der Potsdamer Konferenz zu essen gab oder was Churchill Truman bei einem Konzert ins Ohr flüstert.
Genau, das ist eben häufig aufgezeichnet. Mhm. Das heißt, da gibt es eben Notizen dazu. Es gibt Menschen, die anwesend waren, während eben Churchill Truman das ins zuflüstert. Es gab natürlich, gerade wenn Sie auf diese Speisenfolge ansprechen, da gibt es eben eine Speisekarte, die damals gedruckt wurde zu diesem Anlass. Und diese Speisekarte hat sich eben in einer Akte erhalten. Und so kann man das denn finden und auswerten. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben es natürlich gerade bei den großen drei, also bei diesen, bei der Potsdamer Konferenz, bei Churchill, Truman und Stalin, natürlich auch mit diplomatischen Akten zu tun. Und zur Diplomatie gehörte natürlich schon immer, dass man Vermerke anfertigt, dass man Notizen macht, dass man Zusammenfassungen erstellt, dass man Memos schreibt, ja. Und die sind natürlich in den diplomatischen Akten überliefert.
Wie viele Stunden haben Sie dafür in Archiven verbracht und Akten, Briefe und Quellen und auch Fotos studiert?
Das kann ich Ihnen natürlich jetzt so nicht sagen, weil ich die Zeit nicht gemessen habe. Das weiß ich nicht, aber es sind natürlich viele, viele Stunden. Und wenn man das zusammenrechnet, sind es viele Tage und viele Wochen gewesen. Aber das ist natürlich über einen längeren Zeitraum verteilt. Ja. Aber klar, das ist ein großer Teil der Zeit, die man für ein Buch verwendet, verwendet man als Historiker eben auch mit der Recherche. Also das Schreiben ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist die Recherche. Und das ist für mich untrennbar.
Eine Stauballergie darf man da nicht haben.
Das darf man nicht haben, also denn viele Sachen sind natürlich nicht digitalisiert. Also es werden natürlich immer mehr Akten werden digitalisiert. Das heißt, die werden einfach abfotografiert und werden dann digital verfügbar. Aber für ganz, ganz viele Akten gilt das nicht. Und je unbedeutender ein Bestand ist, das heißt, je weniger häufig der verlangt wird zur Einsicht, desto unwahrscheinlicher ist es eben auch, dass der digitalisiert wird. Also digitalisiert werden eigentlich alleine aus Kostengründen können ja nur die Sachen digitalisiert werden, die auch digital nachgefragt werden.
Ja. Klingt ein bisschen nach Detektivarbeit. Über welche Entdeckung haben Sie sich besonders gefreut?
Ach, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Es gibt so viele Sachen, über die ich mich gefreut habe oder wo man sich wirklich freut, wenn man an einem bestimmten Punkt, den man sich bislang nicht erklären konnte, ein Stück weiterkommt. Ja, das ist natürlich immer die große Freude, die ein Historiker hat. Und das hat natürlich etwas mit Detektivarbeit zu tun, genauso wie der Detektiv einer bestimmten Person nachspürt, jetzt auf der Straße, in einer Beschattung oder wie auch immer, ja, oder vielleicht der Polizist, der einen bestimmten Menschen nachspürt und beschattet. So beschatte ich natürlich auch meine historischen Personen, denen ich dann nachspüre. Und wenn man dann einfach nicht weiterkommt, weil man sich ein bestimmtes Verhalten nicht erklären kann oder eine bestimmte Frage nicht klären kann und dann auf einmal diesen Schritt vorwärts macht, weil man eben jetzt diesen fehlenden Baustein gefunden hat, der das alles erklärbar macht, das Verhalten der Person, dann freut man sich natürlich total. Aber da gibt es viele, Momente in dem Buch, ohne dass ich da jetzt irgendeine bestimmte jetzt nennen möchte.
Aber Ihre Form, eben diese Geschichte zu erzählen, macht sie so ganz besonders erlebbar und auch anschaulich. Und diese Form, Geschichte zu erzählen, hat in England zum Beispiel oder auch in den USA schon eine lange Tradition im Gegensatz zu uns.
Ganz genau. Es gibt im angelsächsischen Umfeld eine große Tradition, dass Geschichtswissenschaft, dass historische Sachbücher trotzdem auch Literatur sein können, dass sie einfach sehr gut erzählt sein können. Und dass das der Wissenschaftlichkeit und dem wissenschaftlichen Anspruch überhaupt keinen Abbruch tut, wenn das Buch trotzdem spannend geschrieben ist. Davor hat man sich in Deutschland, glaube ich, viele Jahrzehnte lang etwas gescheut. Also es gab in der Geschichtswissenschaft eben immer so den Anspruch, dass das möglichst trocken, möglichst abstrakt formuliert werden soll. Und jede Art von guter Schreibe, wie man so schön sagt, ja, hat dann immer gleich die Konnotation des Journalistischen und dadurch wird es unseriös. Das war der Vorwurf oder das war so dieser Mechanismus, der jahrelang in Deutschland bedient wurde. Ich fand das immer schon absurd, denn man darf nicht vergessen, zwei bedeutende Historiker haben mal den Literaturnobelpreis für ihre Arbeiten bekommen. Nämlich Theodor Mommsen für die römische Rechtsgeschichte. Das war der zweite Literaturnobelpreis, der überhaupt verliehen wurde. Und Jahrzehnte später der bereits mehrfach erwähnte Winston Churchill für seine Kriegserinnerungen. Churchill war ja auch Historiker von zu Hause. Ja. Und beide haben belegt, dass man Geschichtswissenschaft seriös und trotzdem literarisch ansprechend aufschreiben kann. Und das ist natürlich auch das, was ich möchte. Ja, ich sehe mich diesem angelsächsischen Ideal sehr verbunden.
Sie sind 1971 in Viersen in NRW geboren und dort auch aufgewachsen. Ihr Interesse für Geschichte wurde durch Ihren Geschichtslehrer am Gymnasium geweckt. Wie hat er Sie für Geschichte begeistert?
Ja, das war auch, glaube ich, Teil dieses Gymnasiums oder ein Erfolgsrezept dieses Gymnasiums, das Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen-Dülken. Das ist eine katholische Privatschule in der Trägerschaft des Bistums Aachen. Und dort habe ich also im besten Wortsinne katholische Pluralität und katholischen Intellekt und katholische, Aufklärung natürlich erfahren, weil wir hatten einen Schuldirektor, der auch Priester war, der uns eben immer wieder auch angehalten hat im Religionsunterricht, den er selber erteilt hat, angehalten hat, kritisch nachzufragen, hinten sich niemals mit einer schnellen oder vorschnellen Antwort zufrieden zu geben. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt und sehr inspiriert. Und wir hatten dann eben auch einen Geschichtslehrer. Ich hatte dann auch dann in der Oberstufe den Leistungskurs Geschichte. Und wir saßen da, glaube ich, mit 6 oder 7 Leuten. So klein war der Kurs. Und das war eben jetzt nicht das Auswendiglernen von Fakten, was dort betrieben wurde, sondern wir haben eigentlich die ganze Zeit nur diskutiert. Also man hat einen Text gelesen, man hat sich auf eine bestimmte Fragestellung vorbereitet und dann wurde diskutiert. Und so habe ich diese Ausbildung, diese Schulzeit auf diesem Albertus-Magnus-Gymnasium erlebt als hochdiskursiv. Ja? Mhm. Also man hat ständig diskutiert und sich ständig immer wieder auseinandergesetzt und um die beste Antwort gerungen. Und das hat bei mir natürlich einfach diese Faszination auch für die Geschichtswissenschaft geweckt.
Also ein großes Glück, wenn man solche Lehrer hat, die einem neugierig machen und begeistern für ein Fach und
ein natürlich, Mitnehmen. Es geht natürlich um begeistern und jemanden faszinieren können für ein bestimmtes Thema. Aber das hat ja nicht nur was mit der Geschichte zu tun. Das gilt ja im Grunde für jedes Fach. Also wenn Sie einen Mathematiklehrer haben oder eine Lehrerin haben, die da einfach nur sitzt und nicht motiviert ist und dann haben Sie auch keinen Spaß an der Mathematik. Wenn Sie aber eine Lehrerin oder einen Lehrer haben, der das Ganze im Grunde wie eine große Schnitzeljagd betreibt, ja, und sie einfach immer wieder im Prinzip fasziniert, neue Facetten in der Mathematik zu entdecken und die Schönheit dieser Wissenschaft vielleicht zu entdecken, ja, dann sind sie auch begeistert davon.
Ja, und die Begeisterung ging so weit, dass sie dann später in Marburg, Paris und Potsdam Geschichte studiert haben und in dem Fach auch ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Ich habe es gesagt, sie haben die letzten Jahre schon einige Bestseller über historische Sachverhalte geschrieben, aber auch Biografien über Alma Mahler Werfel oder Cosima Wagner. Eigentlich arbeiten sie aber seit über 20 Jahren für die Stiftung der Berliner Philharmoniker als Kurator. Wie passt Ihre Arbeit für dieses weltbekannte Orchester mit dem Schreiben Ihrer Bücher zusammen und wie kriegen Sie das auch unter einen Hut?
Naja, also die Tätigkeit bei den Berliner Philharmonikern ist mein Beruf. Das heißt, ich bin dort in einem, wie man so schön sagt, angestellten Arbeitsverhältnis und das Schreiben der Bücher ist mein Hobby. Ja. Das heißt, das mache ich in der Freizeit, das mache ich an Wochenenden, das mache ich abends, das mache ich an freien Tagen, im Urlaub und so weiter. Aber das ist jetzt so, das ist so die Gewichtung, ja, um das so zu sagen. Ich habe also zwei Berufe, wenn man so will, aber der eine Beruf ist mein Hauptberuf und der andere ist eine Tätigkeit, die ich in meiner Freizeit ausübe. Und das ergänzt sich natürlich sehr oft. Ja. Und das ist dann besonders schön, wenn man beide Facetten des Lebens zusammenführen kann, denn ich möchte auf beides nicht verzichten. Also die Tätigkeit für die Berliner Philharmoniker ist für mich eine große Erfüllung, weil ich habe mich schon seit frühester Kindheit für klassische Musik begeistert und bin davon total fasziniert. Und dann für dieses wunderbare Orchester arbeiten zu können, das auch für mich, das sage ich jetzt nicht, weil ich sagen muss, sondern weil ich davon überzeugt bin, das beste Orchester der Welt ist, das ist natürlich einfach eine große Genugtuung, eine große Erfüllung, die man daraus ziehen kann.
Das glaube ich, ja. Aber das heißt, nach Feierabend statt zum Sport gehen Sie dann nochmal eine Runde ins Archiv?
Naja, also es ist natürlich wie immer im Leben, es ist eine Frage der Organisation. Fleiß und Organisation, würde Thomas Mann sagen. Ja. Und man muss den Tag ja auch nicht erst um 10 Uhr beginnen. Man kann ihn ja auch schon etwas früher beginnen und das kann man, wenn man motiviert ist, kann man das wunderbar unter einen Hut bekommen. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich mich jetzt auch mit meinen letzten Büchern in einer Epoche bewegt habe, die mir natürlich sehr vertraut ist. Ich habe mich ja auch während meines Studiums sehr mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt und habe das eben auch mit einem Großteil meiner Bücher bin ich im 20. Jahrhundert verhaftet geblieben. Ja. Und dadurch bin ich natürlich in dieser Epoche jetzt, fühle ich mich schon sehr als Historiker zu Hause, sodass sie da jetzt nicht immer wieder von Null anfangen müssen. Wenn ich jetzt ein Buch über irgendeinen Aspekt aus der mittelalterlichen Geschichte schreiben würde oder müsste oder sollte, das würde mir schwerfallen, weil ich natürlich in dieser Epoche mich damit lange nicht mehr beschäftigt habe und dort müsste ich mich natürlich erstmal sehr einarbeiten. Aber das ist es hier nicht der Fall. Und insofern gibt es da natürlich Synergien zwischen den einzelnen Büchern und vieles geht natürlich dann auch sehr, sehr schnell von der Hand. Und ich habe das Privileg oder ich habe das glückliche Talent, dass ich relativ schnell schreibe.
Ihr Buch zeigt, wie spannend Geschichte ist, Herr Himmes. Ihr Buch beginnt am 8. Mai, dem Tag der deutschen Kapitulation, und endet am 2. September, dem Tag der japanischen Kapitulation, die den Zweiten Weltkrieg dann formal auch beendet hat. Was hat Sie genau an diesem Kapitel der Geschichte im Sommer 45 so besonders interessiert?
Also mich hat daran interessiert, ich wollte ein Buch über das Kriegsende schreiben, ohne über das eigentliche Kriegsende zu schreiben. Also ich wollte diesen ganzen militärgeschichtlichen Aspekt und was vor allen Dingen dann in den Tagen und Wochen nach der Kapitulation in dem ominösen Führerbunker passiert ist. Ja, dass Magda Goebbels ihre Kinder vergiftet hat, dass der Hitler und die Eva Braun sich umgebracht haben und dass die ganzen anderen Nazis sich auf die Flucht begeben haben. Und das ist ja alles, schien mir alles auserzählt zu sein. Und spätestens seit Joachim Fests Buch und dann den gleichnamigen Film Der Untergang schien mir dieser Aspekt des sterbenden Dritten Reiches, das schien mir bekannt zu sein. Aber mir schien eben nicht so sehr bekannt zu sein, was wirklich in den ersten Tagen nach der Kapitulation an ganz verschiedenen Stellen der Welt, denn wir reden ja über einen Weltkrieg, der zu Ende gegangen ist, passiert ist. Und so habe ich gedacht, ich beginne mein Buch an dem Tag, an dem alles vorbei ist, am 8. Mai in Europa vorbei ist, der Tag der Kapitulation. Da beginnt meine Erzählung und dann führt die Erzählung durch das Frühjahr und durch den Sommer zum 2. September. Sie haben es selber erwähnt, weil der Zweite Weltkrieg in Asien, im Pazifik ja weiterging und der Zweite Weltkrieg erst mit der Kapitulation der Japaner denn formal endete am 2. September. Und so hat sich der Erzählhorizont gewissermaßen automatisch ergeben. Vom 8. Mai zum 2. September. Und so hat sich das Panorama eines Sommers der Freiheit, eines Sommers in Frieden, erzählerisch ergeben. Und das wollte ich dann eben auch darstellen.
Sie blicken eben nicht nur in den Pazifikraum, sondern eben auch über den großen Teich in die USA, wo viele Menschen auch gelebt haben, die vor den Nazis in die USA ins Exil geflohen sind. Thomas Mann haben Sie schon angesprochen, der bei Ihnen auch immer wieder auftaucht in Ihrem Buch.
Ja, Thomas Mann ist natürlich überhaupt die Familie Mann, ist eine wunderbare Quelle, weil viele von denen haben Tagebuch geschrieben. Thomas Mann hat Tagebuch geschrieben. Das Tagebuch ist auch erhalten aus der Zeit des Jahres 1945, sodass Thomas Mann ein kluger Beobachter ist. Klaus Mann, sein Sohn, hat auch Tagebuch geschrieben. Klaus Mann war ja auch als Korrespondent für eine amerikanische Soldatenzeitung in Europa unterwegs im Mai, Juni 1945. Das gleiche gilt für die Tochter Erika Mann. Und so haben sie da also einen wirklich wunderbaren Quellenschatz. Und Thomas Mann ist natürlich auch eine Quelle dafür, was oder wie die deutschsprachigen Immigranten, die es eben aus der Hölle des Dritten Reiches zum Beispiel nach Amerika, nach Kalifornien, nach Los Angeles geschafft haben, wie die eben mit den Ereignissen in Europa umgehen, wie die darauf blicken. Also in meinem Buch kommt zum Beispiel Friedrich Thorberg vor, Alma Mahler-Werfel kommt vor, Arnold Schönberg und viele andere deutschsprachige Emigranten, die in Kalifornien lebten. Es kommt aber auch natürlich das Geschehen in New York vor, das Geschehen in London, in Paris, in Moskau natürlich. Wir beobachten den gerade wieder eingesetzten Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer. Wir beobachten Winifred Wagner, die Schwiegertochter Richard Wagners in Bayreuth und viele, viele andere Menschen. Viele unbekannt, aber auch viele Prominente. Und so ergibt sich eben so eine Art von Kaleidoskop oder ein Mosaik verschiedener Eindrücke und Erzählungen und Geschichten. Die einen sind länger, die anderen sind kürzer. Und wenn man diese hintereinander liest, setzt sich dann ein Bild zusammen von dieser Zeit.
Sie haben Thomas Mann und die Exilanten angesprochen in den USA. während man in Europa sehen musste, wie man mit dem Alltag klarkommt, sind die gerne essen gegangen. Einer dieser schillernden Schauplätze in ihrem Buch ist auch das Romanovs, ein Luxusrestaurant. Was hat das für Sie als Historiker interessant gemacht?
Man muss natürlich dazu sagen, es gab einige Exilanten, die gut essen gehen konnten und die es auch wirtschaftlich zu Erfolg gebracht haben im Exil, aber das gilt noch lange nicht für alle. Also wir wissen zum Beispiel, dass viele, viele andere, also wenn Sie nur auf den Bruder von Thomas Mann, auf Heinrich Mann schauen, sehen Sie schon, der hat es nämlich nicht geschafft. Also der verfügte nicht über die finanziellen Möglichkeiten seines Bruders. Auch Friedrich Thorberg verfügte nicht über die finanziellen Möglichkeiten seines Kollegen Thomas Mann und so weiter. Aber Thomas Mann lebte da natürlich relativ gut, ja, im Vergleich zu anderen Exilanten. Und da gab es eben dieses Restaurant Romanovs, das war the place to be, wie man so schön sagte. Das war also das Schickimicki-Restaurant in Los Angeles. Und dort verkehrten eben Leute wie Thomas Mann. Und ich habe diesem Restaurant eine relativ kleine Geschichte gewidmet, weil ich einerseits die Geschichte dieses Restaurants an sich sehr spannend und sehr absurd fand, denn es war natürlich kein Prinz Romanov, der das Restaurant führte, sondern das war ein kleiner Ganove, im Grunde ein Gauner, ein Hochstapler, und auf den sind aber ganz viele reingefallen. Das ist also wirklich eine ganz kuriose Geschichte, ich will jetzt nicht zu viel verraten, und dass eben sich dort in diesem Restaurant dann doch die Emigranten, auch Alma Mahler Werfel verkehrte dort, Bruno Walter, der Dirigent, verkehrte dort, dass die, während in Europa alles drunter und drüber ging und der alte Kontinent in Flammen stand, saßen diese Leute da in diesem Restaurant und ließen sich da von einem kleinen, aber sehr charmanten Ganoven was vorerzählen.
Sie leben in Berlin, haben Sie schon gesagt. Begegnen Ihnen, wenn Sie ja durch Berlin zur Arbeit oder in ein Archiv zur Recherche fahren, noch Spuren aus dem Sommer 45 oder sind die inzwischen 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges weitestgehend verschwunden?
Als ich Mitte der 90er Jahre nach Berlin kam, um mir mein Studium fortzusetzen, sahen Sie, gerade in bestimmten Stadtteilen, sahen Sie ganze Häuserfassaden mit Einschusslöchern noch. Da waren also Löcher in den Fassaden, da konnten Sie Ihre Faust reinlegen. Ja? Und da hatte man, wenn man das tat oder wenn man das sah, hatten Sie wirklich, wenn man sensibel ist und dafür offen ist, haben Sie wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie schrecklich das gewesen sein muss. Aber diese Spuren sind natürlich jetzt alle im Zuge von Sanierungen und von Renovierungen von Häusern natürlich größtenteils verschwunden. Es gibt nur noch ganz, ganz, ganz wenige unsanierte Häuser, wo Sie wirklich diese Kriegsschäden noch sehen. Aber natürlich ist Berlin eine Stadt, die vom Krieg versehrt ist, genauso wie Köln. Ja. Mhm. Und wo man natürlich, wenn man sich bestimmte Straßenschluchten oder Straßenführungen anschaut, bestimmte Plätze anschaut, erahnen kann, was da gewesen sein muss oder wie schön die Stadt mal gewesen sein muss oder was dort eben alles zerstört wurde.
Wie hat sich Ihr Blick jetzt nochmal durch die intensive Beschäftigung mit dem Sommer 45 auch verändert auf die Zeit? Und was war für Sie auch eine Neuentdeckung?
Also mir ist klar geworden, dass das Land denn doch relativ schnell wieder auf die Beine gekommen ist und dass das Land aber auch viel Hilfe erfahren hat, gerade natürlich von alliierter Seite. Denn die Förderung und auch die Unterstützung auch durch Hilfsprogramme der Alliierten, gerade der Westalliierten, der Amerikaner, natürlich sehr schnell einsetzte nach 1945 und es dann wieder vorwärts ging. Und das, ich glaube, Deutschland hat nach diesem schrecklichen Krieg, den das Land angezettelt hat, und nach dieser Barbarei des Dritten Reiches, dann doch nochmal Glück gehabt, dass es denn so schnell wieder auf die Beine kommen konnte.
Lässt sich das auch erklären, diese Hilfe durch die Alliierten, vor allen Dingen die Amerikaner, dass die Menschen in Deutschland, die Deutschen, so schnell wieder Fuß fassen konnten und sich ein Stück weit neu erfinden konnten?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist natürlich das, was wir denn später als Wirtschaftswunder bezeichnen, ja, in den frühen 50er Jahren, ist natürlich auch das Erfolgsnarrativ unserer Demokratie. Ich meine, davon hat die Demokratie dass die Demokratie als Staatsform so akzeptiert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir dieses Erfolgsnarrativ hatten. Ja? Das hatte die Weimarer Republik, die vom Dritten Reich abgelöst wurde, hat dieses Erfolgsnarrativ leider nicht gehabt. Die Weimarer Republik hat immer aus der Defensive heraus agieren müssen und die Weimarer Republik hatte leider keine Repräsentanten oder nicht genügend Repräsentanten an oberster Stelle, die eben auch überzeugte Demokraten waren. Wenn man sich vorstellt, dass wir haben jetzt das Jahr 2025, vor 100 Jahren, 1925, wurde Friedrich Ebert von Paul von Hindenburg abgelöst als Reichspräsident. Und wir haben also dann, oder das Land hat damals einen Reichspräsidenten bekommen, der die Demokratie abgelehnt hat, der ihr feindlich gegenüberstand. Ja, das ist ja heute unvorstellbar. Aber das erklärt natürlich auch, warum die Weimarer Republik so sehr aus der Defensive heraus arbeiten musste. Und da hat die junge Bundesrepublik sehr viel Glück gehabt, dass es eben diese Erfolgsgeschichte auch gab.
Was würden Sie sagen, warum ist es für uns wichtig, auch 80 Jahre nach Ende des Krieges noch genauer auf die Zeit zu schauen?
Weil wir, glaube ich, um die Zukunft planen und gestalten zu können, müssen wir auch die Vergangenheit kennen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf die Vergangenheit schaut und dass man versucht, bestimmte Strukturen, bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit zu verstehen und daraus dann gegebenenfalls auch Schlüsse zu ziehen, wie man es auch besser machen kann.
Gibt es eine Geschichte, die Ihnen begegnet ist beim Schreiben Ihres Buches, die Sie besonders berührt hat?
Also mich hat natürlich diese Geschichte, wir haben schon darüber gesprochen, die Geschichte der Else Tietze hat mich sehr berührt. Dieser Berliner Hausfrau, die für ihre Kinder dieses Tagebuch schreibt, das war schon sehr berührend. Aber es gibt viele andere Geschichten in diesem Buch. Natürlich auch die Geschichte Margot Friedland, das ist immer wieder sehr berührend und faszinierend. Und vieles andere mehr, was einen dann doch anfasst.
Als jemand, der sich so sehr für Geschichte interessiert, würden Sie gerne mal eine Zeitreise machen? Und wenn ja, in welche Zeit würden Sie reisen?
Natürlich, das ist, glaube ich, ein solange es Menschen gibt, gibt es diesen Wunsch, dass man sich in andere Zeiten vielleicht zurückbeamen könnte oder dort leben könnte. Klar, das würde ich schon gerne machen. Ich würde gerne, glaube ich, mal in den 20er Jahren in Berlin leben und einfach mal aus eigener Anschauung sehen, ob die goldenen 20er Jahre, die so häufig besungenen goldenen 20er Jahre, wirklich so golden waren. Oder ob das nicht auch eine ganz schwere Zeit gewesen ist für viele, viele Menschen, was ich nämlich annehme. Aber klar, das würde ich schon gerne machen. Ich würde auch gerne mal vielleicht im 19. Jahrhundert mal genauer hinschauen. Und das wäre schon schön, aber das geht natürlich nicht.
Aber der Sommer 45 wäre kein Ziel bei einer Zeitreise.
Naja, es gibt, glaube ich, komfortablere Zeiten, in denen man hätte leben können oder wollen. Aber ich habe mich natürlich versucht, mit meinem Buch jetzt, mit meinen Recherchen, in diese Zeit hineinzuversetzen. Und diese Art von Empathie muss ein Historiker auch haben, dass man sich einfach versucht, da reinzuversetzen. Und ich habe jetzt nach der Lektüre des Buches immer wieder auch das Kompliment gehört, dass mir Leserinnen und Leser gesagt haben, wir hatten beim Lesen ihres Buches das Gefühl, daneben zu stehen oder dabei zu sein oder neben einer Person zu stehen. Und das empfinde ich als ganz, ganz großes Kompliment, wenn mir das gelungen sein sollte, dass die Leserinnen und Leser wirklich das Gefühl hatten, ich bin dabei, wenn die großen drei am Tisch sitzen oder wenn Alma Mahler-Werfel morgens um 10 Uhr ihren dritten Brandy trinkt.
Das ist Ihnen auf alle Fälle gelungen, Herr Helmes. Auch hat man das Gefühl, dass man eben hinter Churchill und Truman sitzt, wenn Churchill sagt, boah, wie lange dauert das noch hier bei dem Konzert? Wie lange wollen Sie noch bleiben? Sie haben einmal von einer älteren Kollegin den Rat bekommen, als junger Historiker, aus einem Buch sollte sich bereits die Idee für das nächste Buch ergeben. Haben Sie schon wieder ein spannendes Kapitel der Geschichte im Blick, das Sie wieder erzählen wollen, so anschaulich?
Nein, das ist auch wirklich die Wahrheit. Ich würde es Ihnen sonst sagen, aber das hat sich noch nicht ergeben. Bei mir ist das immer auch so eine Sache, dass ich das Thema muss mich auch irgendwie finden. Also ich muss da auch wirklich großes Interesse haben. Ich muss wirklich von diesem Thema fasziniert sein, denn man steht ja dann doch irgendwie 2 Jahre oder wie lange man auch an so einem Buch dann arbeitet, dann doch mit dieser Person oder mit dieser Geschichte sehr nah beieinander und man muss das dann auch mit dem Beruf hinbekommen und das gelingt eigentlich nur, wenn man wirklich von einem Thema total begeistert ist. Und das zu finden, muss man einfach, das muss in Ruhe überlegt sein und das muss gut überlegt sein. Und in diesem Prozess befinde ich mich gerade, aber es gibt jetzt nichts Neues oder nichts Konkretes.
Dann drücken wir die Daumen, dass Sie ein Thema finden, das Sie begeistert, auch ganz aus egoistischen Gründen, aus Sicht der Leserinnen und Leser. Wir freuen uns auf alle Fälle darauf und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und danke, dass Sie heute mit uns diese Zeitreise in den Sommer 45 gemacht haben, der die Welt verändert hat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Helmes.
Vielen Dank, war mir eine Freude.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.